Ja, Lego bauen, das macht so viel Spaß, hey. Vor 10 Tagen war mein Enkel da, 4,5, und hat einen Hubschrauber von mir bekommen. Und ich sag euch, ich war so gespannt, 2 Stunden lang. Und er auch mit seinen 4,5. Ich habe gestaunt, wie er das überhaupt konzentriert durchgehalten hat. Und wir haben es echt geschafft. Und am Nachmittag ist er dann aber explodiert. Die ganze Anspannung musste irgendwann mal raus. Wohnung gesucht. So heißt das Thema und genauer sogar noch Gott auf Wohnungssuche. Ich will einfach mal fragen, wer von euch, ich bitte jetzt mal um Handzeichen, hat schon mal eine Wohnung gesucht? Okay, fast alle, wenn ich es richtig gesehen habe. Mit anderen Worten, ihr wisst, wie das ist, gell? Gar nicht so einfach. Als ich vor 10 Jahren hier nach Stein kam und auch eine Wohnung gesucht habe, habe ich mir 10 Wohnungen angeguckt innerhalb von einem halben Jahr. 9 Mal hat man den Kopf geschüttelt, obwohl ich mich so bemüht habe, irgendwie diese Wohnung zu bekommen, nett zu sein und höflich und interessiert. Und ihr wisst ja selber, wie das ist. Ja, und dann beim 10. Mal wurde ich sogar angerufen vom Ehepaar Schwarz. Unsere Mieter sind ausgezogen. Sucht ihr noch? Na und ob? So ist das. Wohnung suchen gar nicht so einfach. Was muss man da heute alles vorlegen und sich bemühen? Übrigens, auch die andere Seite ist gar nicht so einfach. Einen guten Mieter finden, gar nicht so leicht. Wir sind gerade in Penzendorf in der Wohnung meiner Schwiegermutter dabei, hatten alles renoviert im ersten Stock und suchen jetzt jemand, mit dem wir auch gut zusammenpassen. Denn irgendwann wollen wir da auch mal hinziehen und dann wollen wir mit dem unter einem Dach wohnen. Also, Wohnung gesucht. Wir kennen das. Jetzt wird spannend. Auch Gott sucht eine Wohnung. Gott sucht ein Heim. Und wenn man das so mal bedenkt, dann muss man sagen, es ist eigentlich verrückt. Denn wenn man mal in die Bibel hineinschaut, dann heißt es, dass selbst den kein Himmel fassen kann, ja, wie soll der in eine Wohnung passen? Es ist wirklich paradox. Gott, den alle Himmel nicht fassen können, geschweige denn ein Dom oder eine große Kirche oder ein schlichtes Gemeindehaus. Ja, dieser Gott, wir haben es gerade sogar besungen, der macht sich sowas von klein. Der wohnt als allererstes in einem Stall, in einer Futterkrippe. Wie geht das? Und letztlich ist sein Ziel, dass er durch seinen Heiligen Geist in unser aller Herzen wohnen möchte. Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, was heißt eigentlich wohnen. Und im Duden habe ich interessanterweise Folgendes gefunden. Wohnen hat ursprünglich etwas damit zu tun, dass man etwas gern hat. Also Wohnung heißt gern haben, an etwas Gefallen finden, zufrieden sein und sich gewöhnen. Da kommt schon das Wort wohnen vor. Und daraus leitet sich dann das Wort wohnen, bleiben, sich aufhalten ab. Jetzt die Frage, wo wohnt denn Gott gerne? Woran hat er denn gern gefallen? Wo will er sich gerne aufhalten und wohnen? Das finde ich spannend, diese Frage. Wenn wir mit unserem bescheidenen Verstand das wirklich erfassen wollen, dann wird es herausfordernd. Im Propheten Jesaja in Kapitel 66, Vers 2 heißt es: Ich, der Herr, habe mit eigener Hand Himmel und Erde geschaffen. Durch mich ist alles entstanden, was es gibt. Aber, und jetzt kommt's, ich blicke freundlich auf die Verzagten, die sich vor mir beugen, auf alle, die mit Furcht und Zittern auf mein Wort achten. In der letzten Woche, da war es mal wieder so weit. Eine Sorge, die mich schon eine ganze Woche begleitet hatte, hatte mich so gepackt, dass ich ganz verzweifelt war. Ich habe mich hingekniet und ich musste richtig heulen und ich merkte, wie gut mir das tat und sprach mit Gott genau über das, was gerade los war, was das mit mir machte. Und danach war ich wirklich wie entlastet. Ich finde das geheimnisvoll. Gott wohnt bei jemandem, der verzagt ist, am liebsten, der sich beugt vor ihm, der ihn ernst nimmt. Für mich ist das ein Geheimnis. Wie das ganz kindlich aussehen kann, dass Gott so bei einem Menschen wohnt, wirklich kindlich, las ich vor ein paar Wochen in der Zeit. Zeit ist so eine Zeitschrift, und zwar in der Zeit Online. Ich las da einen außerordentlich berührenden und sehr ehrlichen Artikel, den eine Mutter geschrieben hat, die gleichzeitig Redakteurin dieser Zeit ist. Und sie schreibt, dass sie gerade von ihren eigenen Kindern lernt, wie man heute über den Glauben reden kann. Ich lese mal. Ich liege neben meiner Tochter. Eigentlich wollte ich sie ins Bett bringen, bin dabei aber wieder mal selbst eingeschlafen. Ihr Eltern, das kennt ihr auch, oder? Ich werde wach von der Frage meiner Tochter. Mama, wie lange bleiben wir eigentlich in der Kiste? Welche Kiste, frage ich. Na, die, in die man kommt, wenn man tot ist, sagt meine Tochter. Können wir zusammen in eine Kiste? Und mein Stoffflamingo auch? Holt uns Gott mit einer Wolke hoch? Und behalte ich im Himmel meine blonden Haare? Ich glaube nicht an Gott, schreibt die Mutter. Und gestehe, kann es nicht, habe es nicht in mir. Interessant, diese Formulierung in mir. Als Kind wurde ich weder getauft noch konfirmiert. Meine Mutter fand, dass ich selbst entscheiden sollte. Und ich entschied mich dagegen. Und nun ist es geschehen, was ich nie für möglich gehalten habe. Meine Kinder glauben an Engel. Sie glauben an ein Wiedersehen nach dem Tod. Sie glauben, dass Gott auf sie aufpasst. Als wir im Sommer in den Schweizer Bergen in einer Kirche vorbeikamen, hinterließen sie neben dem Altar Briefe an Gott. Die Gelegenheit schien ihnen günstig. Hier ist Gott nicht so weit, erklärte mir die Fünfjährige. Sie wurde zu der Zeit von Albträumen geplagt und diktierte mir für ihren Brief, dass Gott machen sollte, dass ihre Träume verschwinden. In der darauffolgenden Nacht schlief sie ruhig wie lange nicht mehr. Der Artikel ist ziemlich lang. Ich überspringe jetzt mal das weitere und komme zum Ende. Am Ende schreibt sie, eins ihrer Kinder wolle sich jetzt taufen lassen. Und sie selbst hatte sogar einen Glaubenskurs besucht. Sie schreibt jetzt als Resümee, ich selbst glaube weiterhin nicht. Mir ist aber die Schönheit des christlichen Glaubens bewusst geworden. Da kommt einer, um die Menschen zu retten und ist das Wehrloste aller Wesen. Nachdem meine Tochter neulich eingeschlafen war, lag ich noch lange wach. Denn eigentlich habe ich genauso viele Fragen wie sie, auch wenn ich sie Tag für Tag verdränge. Sehe ich meine Mädchen nach dem Tod wieder? Passt irgendjemand auf? Bleibt etwas von uns übrig? Mich hat dieser ehrliche Titel oder Artikel richtig berührt. Wo wohnt Gott? Offensichtlich in Kinderherzen, die ihn ernst nehmen. Offensichtlich hat es nicht was mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen zu tun. Im ersten Buch der Könige lesen wir in Kapitel 8, Vers 12 einen sehr spannenden Hinweis, wo Gott wohnt. Der Herr hat gesagt, dass er im tiefsten Dunkel wohnen will. Im Dunkel? Genau das steht in der Bibel. Gott wohnt im tiefsten Dunkel, zum Beispiel der Stiftshütte. Die Stiftshütte kommt aus dem Hebräischen und heißt Wohnung. Sie war der transportable Tempel, der die Juden nach ihrem Auszug aus Ägypten begleitete. Die Stiftshütte war der Ort der Begegnung zwischen Gott und Mose. Gott wohnt im Dunkeln der Stiftshütte und später im Allerheiligsten im Tempel in Jerusalem. So wird es im Alten Testament beschrieben. Und im Neuen Testament, wir feiern es an Weihnachten und ich sagte es schon, da wohnt Gott in Jesus Christus in dem tiefen Dunkel eines Stalles in Bethlehem. Das muss man sich mal bewusst werden lassen. Gott wohnt im tiefsten Dunkel. Ganz ehrlich, ich finde diesen Gedanken außerordentlich tröstlich. Und wisst ihr warum? Weil ich ein bisschen mein Herz kennengelernt habe in den letzten 6 Jahrzehnten. Weil ich weiß, wie dunkle Orte es da gibt. Und deswegen finde ich diesen Gedanken außerordentlich tröstlich, dass Gott gerade da wohnen will, wo es dunkel ist. Es gibt nur eine Herausforderung. Mindestens 3 Jahrzehnte von diesen 6 habe ich da nicht rangelassen. Ich wollte mich nicht wirklich kennenlernen, schon gar nicht meine dunklen Stellen, die waren mir immer unheimlich. Und letztlich bin ich nicht wirklich mir begegnet und in der Tiefe auch nicht Gott. Und deswegen finde ich diese Einladung so spannend. Gott sagt, ich möchte im Dunkeln wohnen. Willst du auch? Nun, wir alle wissen ja, wie das ist, wenn man in einen dunklen Raum kommt und das Licht anknipst. Jetzt habe ich es. Dann wird es hell. Und die Frage ist, wollen wir das wirklich? Da brauchen wir ganz viel Mut. Das heißt ja nicht nur in der Bibel, dass Gott im Dunkeln wohnt, da gibt es noch eine Bibelstelle, 1. Timotheus 6, Vers 16, da heißt es nämlich, er wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Jetzt könnte man irritiert sein und sagen, Moment mal, warte nun, wohnt Gott im Dunkeln oder im Licht? Widerspricht sich Gott gar? Nein, nein, Gott widerspricht sich nicht. Das ist ja gerade sein Geheimnis. Weil wir sind, wie wir sind, kann niemand zu ihm kommen. Und deshalb kommt er. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er kommt in unser Dunkel. Das ist das Geheimnis. Genau das bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis. Ich nehme mal das nizänische Glaubensbekenntnis. Es gibt ja viele. Da heißt es zum Beispiel, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und wir Christen glauben an den Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Und jetzt kommt's: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott, vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Jesus, das Licht, kommt zu uns, weil wir, so wie wir sind, nicht zu Gott kommen können. Und jeder, der jetzt auf Jesus sieht, jeder, der jetzt auf Jesus hört, jeder, der den Mut hat, sich auf diesen Jesus wirklich einzulassen, der bekommt Orientierung für sein Leben. Der bekommt Kraft, der bekommt Halt, gerade dann, wenn man haltlos und einsam ist. Und der bekommt auch Schutz. Schützend steht Jesus zum Beispiel vor der Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Und Jesus sagt zu den Frommen, die gerade bereit sind, sie zu steinigen, nur einen Satz. Okay? Wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Und alle lassen den Stein fallen und gehen. Nur das Licht der Welt geht nicht. Er bleibt. Er lädt diese Frau ein in sein Licht. Geh. Und sündige nicht weiter. Was für eine Liebe. Jesus lässt Gnade vor Recht ergehen. Jochen Klepper hat beide Gegensätze, die Dunkelheit und das Licht, in seinem wunderbaren Weihnachtslicht, die Nacht ist vorgedrungen, mal so zusammengefasst. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Das ist der tiefste Wunsch Gottes. Er will in unserem Dunkel wohnen. Ja, Jesus will, wenn wir es denn erlauben, und das ist der springende Punkt, er will es hell machen. Nochmal, wo wohnt Gott? Martin Buber sagt, Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott einlassen, ihn hereinbitten, das ist es. Und wie gesagt, das ist die Frage, wollen wir das? Denn es ist doch klar, wenn man Gott einlassen kann, dann, und das ist auch fast so ein Geheimnis, kann man Gott auch aussperren, den Allmächtigen. Unglaublich. Man kann ihn aussperren. Gott wohnt da, wo er willkommen ist. Da, wo man ihm Einfluss gibt. Und wir wissen ja, in jeder Freundschaft ist das so. Oder in jeder Beziehung. Wenn sich jemand uns aufdrängt, dann wird er nie unser Freund. Aber wenn jemand Vertrauen schafft und wirklich, echt und ehrlich und höflich ist, dann kann es durchaus passieren, dass der mal unser Freund wird. Gott klopft an. Er ist sehr höflich, wenn ich das mal so sagen darf. Er drängt sich nicht auf. Aber sein oberstes Ziel ist, er will schon heute bei uns wohnen. Wenn man jetzt mal einen ganz großen Schritt in der Bibel macht, ins letzte Buch der Bibel geht, in Offenbarung 21, dann lesen wir, siehe, Offenbarung 21, 3, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und wenn man da weiterliest, dann liest man, dass es keine Sonne mehr gibt, weil Gott die Sonne ist. Er ist ja Licht. Das ist noch total unvorstellbar, aber genau so wird es kommen. Gott hat sein Wort noch immer gehalten. Zurück zum Heute. Gott wohnt da, wo man ihn aufnimmt. Johannes schreibt im ersten Kapitel in seiner guten Nachricht, er, Jesus, kam in diese Welt. Aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich war 12 und hatte zum ersten Mal begriffen, ich will aber, dass dieser Gott in mir wohnt. Ich hatte das von zu Hause schon gehört, aber es ist ein Unterschied, ob man etwas hört oder ob man etwas selber will. Und ich habe dann damals, das war so eine Kinderstunde, und da wurde dann auch eingeladen, dass man zu Jesus kommen kann, und dann blieb ich sitzen. Und dann hat mir ein Mann dieses Wort gesagt. Ich habe das nie wieder vergessen. Die ihn aber aufnahmen, denen gibt Gott das Recht zu sagen, und du bist jetzt mein Kind. Geheimnisvolles Wort. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Gott schenkt sich jedem Menschen durch seinen Heiligen Geist. Und ich sage es mal so, der Heilige Geist ist das Geheimnis meines Lebens. Er wirkt ganz still das Nötige in jeder Seele, die ihm Raum gibt. Er hält da alles beieinander und er hält mich auch in der Beziehung zu Gott. Im Griechischen heißt der Heilige Geist Paraklet. Das kann man übersetzen mit Beistand oder Tröster. Trösten? Nein, das ist keine Nebenbeschäftigung Gottes, wenn er gerade nichts zu tun hat. Trösten, das ist Gottes Wesen. Gottes Wesen ist voller Erbarmen und Nähe und die sucht er. Und das können wir uns, glaube ich, kaum vorstellen. Gott ist also nicht jemand, der ständig an uns herumnörgelt. Habt ihr? Gott ist nicht jemand, der ständig an uns herumnörgelt. Gott ist der große Mutmacher und das ist gut so. Denn in jedem Menschen gibt es diesen Raum, in dem es weint. Wir, ich bin manchmal untröstlich. Asaf, einer, der den Psalm 77 geschrieben hat, der sagt da in Vers 3, meine Seele will sich nicht trösten lassen. Kennt ihr das? Das ist manchmal unheimlich, wer wir auch sind. Wie trostbedürftig sind wir Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Broadchurch kennt. Meine Frau und ich haben die mal gesehen. Die beginnt sehr schrecklich. Da geht es nämlich darum, dass ein Kind ermordet wird. Und dann guckt man von einer Serie zur anderen, die ist richtig gut gemacht, wie die untröstlichen Eltern in ihrer Liebe fast zerbrechen. Man sieht mit der Zeit das Bild eines Dorfes, das eigentlich untröstlich ist. Vorher hat man das nicht gesehen. Lauter Menschen, die irgendwo weinen. Da ist ein Pfarrer mit Alkoholproblemen. Da ist eine Frau, deren Mann die gemeinsame Tochter missbrauchte. Da gibt es einen Kioskbesitzer mit dunkler Vergangenheit, voller Schuld und Leid. Und da ist ein kranker Kommissar, der einfach nicht darüber hinwegkommt, dass er einen Mörder mal nicht gefasst hat. Unter dem Strich sind also alle nicht ganz bei Trost. Eine Botschaft der Serie lautet, bei jedem gibt es etwas, das nach Trost schreit. Nach neuer Lebenskraft, nach neuem Mut. Auch wir Christen erleben vieles, wo wir Trost benötigen. Da gibt es Krankheitsnöte, Einsamkeit, da gibt es Probleme. Persönlich, mit Kindern, Enkeln, da gibt es Wut und Verletzung, da gibt es Enttäuschung und. Manchmal lassen sich unsere Probleme lösen. Manchmal erfahren wir Hilfe, aber manchmal, da sind wir untröstlich. Trost gibt's aber nur mitten im Schmerz. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir diesen Schmerz loslassen. Und wir haben mehr Schmerzen und mehr Kümmernisse als die, die wir oft so nach außen, ja, als die, die wir zeigen. Ich möchte uns sehr Mut machen, uns selbst wahrzunehmen, uns nicht zu übergehen. Und ich möchte uns Mut machen, uns Gott hinzuhalten, und zwar so, wie wir sind. Genau das tat ich in einer anderen Sache als in der vorhin erwähnten. Und plötzlich war mitten in meinem Gebet, das ist noch gar nicht so lange her, der Tröster da. Ich hatte plötzlich den Eindruck, als flüsterte er mir zu, hey Willi, jetzt mach dich doch nicht so verrückt. Ich helfe dir. Versteht ihr? Ich bin mein größtes Problem. Ich steigere mich in Sachen hinein und weiß ich was. Und ich finde das so hilfreich und so tröstlich, dass Gott spricht, auch zu mir, auch zu dir, wenn du es willst. Was für ein Geschenk, wenn wir in unserem Schmerz eben merken, ich bin jetzt nicht alleine, da ist er, der Tröster. Gott verbirgt sich oft in einem freundlichen Zuflüstern, so wie ich es gerade versucht habe zu beschreiben. Oder er verbirgt sich in einer freundlichen Geste. Vielleicht begegnen wir jemandem, der gut zuhört. In dieser Woche, in der es mir echt dreckig ging, da hatte ich ein Telefonat, wo ich dachte, wow, die hört mir jetzt richtig gut zu. Eine Freundin aus Oberhausen, eine gemeinsame von meiner Frau und mir. Und ich fühlte mich erleichtert nach dem Gespräch. Gott begegnet uns manchmal in einem Lied, das uns anspricht, berührt. Gott ist ein einfühlsamer Tröster. Manchmal ist es vielleicht eine aufmerksame Karte, ein verständnisvolles Gespräch. Vielleicht auch manchmal nur ein guter Tee und ein Kaffee, der uns angeboten wird. Wisst ihr, wie Gott am liebsten tröstet? Sein ureigenstes ist immer noch sein Wort, das Wort Gottes oder das Abendmahl. Deswegen feiern wir heute Abendmahl. Und ihr habt sicherlich bemerkt, Abendmahl wird denen gereicht, die verpeilt sind. Denen Dinge passieren, die wollen das gar nicht, dass das passiert, aber es passiert. Das ist mir zum ersten Mal so passiert, sehr peinlich. Allen denen, denen Dinge peinlich sind in ihrem Leben, all denen, die Zuspruch und Hilfe brauchen und die Nähe Gottes, die lade ich ein, Christus zu sich zu nehmen, in der Form des Brotes und des Weines. An Buß- und Bettag hatte ich selber die Gelegenheit, mal wieder zur Kirche zu gehen. Ich habe zwei Gemeinden, ich komme leider nicht so oft dahin. Ich gehe sehr, sehr gerne in die Martin-Luther-Kirche. Und es war mir so ein Geschenk, dass der Pfarrer aufrief, alle die, die sich ihre Sünden vergeben lassen wollen, doch mal nach vorne zu kommen und dann persönliche Beichte zu haben, indem man einfach den Zuspruch der Vergebung erfährt. Ich bin sofort nach vorne gestürmt, war der Erste, weil ich so nötig hatte. Und es tat mir so, so gut, dieser Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben. Und das Abendmahl hat nur noch geschmeckt. Versteht ihr? Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche diesen Zuspruch Gottes. Und ich danke Gott für seinen Tröster, weil ich sage, nichts in meinem Leben brauche ich so sehr wie Ermutigung. Und die hole ich mir nicht von Menschen. Die suche ich bei dem, der alleine richtig trösten kann. Ich bin unendlich dankbar für meine Frau, aber sie wäre mit mir überfordert und ich mit ihr, wenn wir uns nur alleine trösten lassen wollten. Ja, das ist eine große Hilfe, aber das Eigentliche kann nur Gott wirklich tun. Und vielleicht noch ein zweites ganz kurz. Gott ist nicht nur ein wunderbarer Tröster, er ist auch ein wunderbarer Lehrer. In seinem guten Wort zeigt er uns so gerne, wie das gehen kann, gut zu leben, wie das gehen kann, heute zu leben in dieser verrückten Welt. Er redet mit uns. Ich habe keinen, der meinen Hunger nach gutem Leben so mit guter Lehre füllt wie er. Und es gibt immer wieder Tage, da suche ich ihn ganz alleine. Da interessiert mich jetzt überhaupt nicht, was im Fernsehen kommt, sondern ich nehme mir ein gutes Buch und ich sage, Herr, hast du mir was zu sagen? Donnerstagabend war das der Fall, da hatte ich einen freien Abend. Es tat mir so gut, was ich da gelesen habe. Und ich merke, er lehrt mich, wie das Leben geht. Und das wünsche ich dir auch. Ich weiß nicht, jeder ist ein Leser. Finde deinen Weg, ein Lernender zu bleiben, wie auch immer. Schau, wo Gott dich was lernen will und sei offen dafür. Was für ein Geschenk, wenn Gottes guter Geist dich lehren darf, dir zuflüstern darf, hey, mach dich bitte nicht verrückt. Verlass dich auf mich. Ich sorge für dich und ich, der Allmächtige, bringe dich dadurch. Was für ein Geschenk, wenn du den, der dich über alles gern hat, in deinem Herzen einlädst und ihm immer wieder Raum gibst. Nochmal, er ist der wunderbarste Tröster und der beste Lehrer, den es gibt. Also, lass es dir von ihm, deinem Tröster und Lehrer, wieder neu sagen, was ich gerade gesagt habe. Er sagt zu dir, verlass dich auf mich. Ich sorge für dich und ich bringe dich dadurch, wo du am meisten Angst hast. Amen. Ich möchte mit euch beten. Ich danke dir, Herr, dass du bist, wie du bist. Heiliger Gott, ich kann es oft gar nicht begreifen, dass du in meinem Dunkel wohnen willst, da, wo ich verzagt bin. Ich danke dir, dass du für jeden da bist, der dich ernst nimmt, der in deinem Wort liest und sich helfen lässt von dir. Danke. Danke, du Tröster, dass du jeden trösten willst, der es zulässt und auch jeden lehren willst in seinem Leben, der es dir erlaubt. Und so bitte ich dich, für jeden, der es jetzt möchte, begegne uns bitte jetzt gleich in Brot und Wein. Amen.